Ja, wir haben schon einige Fragen bekommen. Ich bin heilfroh, dass ihr alle schon wisst, im Gegensatz zu mir, warum ihr nicht fluchen sollt. Diese Frage kam nicht, fluchen oder irgendwie sowas, sondern sehr viel, finde ich, intelligentere Fragen. Ich weiß nicht, ob Johannes, du auch herkommst. Ich habe verstanden. Nein, wir machen das nicht. Okay, gut. Ja, dann starten wir einfach schon mal mit der ersten Frage. Geschrieben hat der oder die, ich weiß es nicht, wie gesagt. Schreibt allerdings, es gibt Zeiten, Tage und Wochen, wo ich keine stille Zeit mache. Nur kurz mit Gott rede. Wie schlimm ist das, wenn ich mir nicht genug Zeit dafür nehme? Was sagt Jesus dazu? Wie kann ich das besser machen?
Mich da einsetzen? Also vielleicht erstmal als Erklärung für die Leute, die nicht so die Insider sind, irgendwie in Sachen Glauben und so. Stille Zeit ist das, was man bezeichnet, einfach eine tatsächlich Zeit, wo Ruhe ist, wo still ist. Christen bezeichnen diese Zeit oder nehmen das Wort, um die Zeit zu bezeichnen, wo sie mit Jesus, mit Gott Zeit verbringen. Und da gehört zumindest so klassisch im Setting dazu, dass man Bibel liest, dass man betet, mit Gott redet, vielleicht auch noch, dass man zumindest willig ist, auf Gott zu hören. Ich finde es eine super Frage, weil diese Frage habe ich mir vor 5 Jahren auch gestellt. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Ich bin eigentlich immer irgendwie in so einem frommen Dunstkreis gewesen. Und ich habe irgendwann mit 35 gemerkt, ich schaffe es nicht, diesem Anspruch gerecht zu werden, jeden Tag irgendwie eine Zeit, Bibel zu lesen, irgendwie so eine fixe Zeit vielleicht morgens oder abends zu haben, wo ich bete. Und ich habe mich dann gefragt, ja, ist das ein Muss oder bin ich jetzt irgendwie ganz schlimm oder kann ich überhaupt noch Pastor sein? Ich war damals ja schon Pastor. Und ich war einfach mal ganz ehrlich zu mir und habe mir gesagt, Klaus, du bist ein Wahnsinnschaot, du kriegst es einfach nicht auf die Reihe. Ich habe dann mir viele Gedanken darüber gemacht, ich habe auch mit anderen Leuten darüber geredet. Ich habe einen Mitstudenten, ich mache zurzeit so eine Weiterbildung, so ein Aufbaustudium könnte man sagen. Und einer von den Mitstudenten, der hat seine Masterarbeit darüber geschrieben, über quasi, wie Christen ihre Beziehung zu Gott irgendwie gestalten. Und da war auch diese Frage mit dieser stillen Zeit drin. Und vor allen Dingen ging es ihm um junge Menschen, die Christen sind, also junge Erwachsene. Und er hat herausgefunden, dass weit über 75% es nicht auf die Reihe kriegen, jeden Tag in der Bibel zu lesen. Damit kann man jetzt noch nicht alles gut reden oder so. Ich sage nur, entspann einfach mal, wenn es dir so geht. Das geht den allermeisten Menschen so. Das hat damit zu tun, weil die allerwenigsten Leute so geplant sind, dass sie einfach jeden Tag zu einer bestimmten Zeit immer dasselbe machen. Ich krieg's ja noch nicht einmal hin, irgendwie, wenn ich jetzt meine Frau und meine Kinder nicht hätte, irgendwie jeden Tag am selben Tag zu essen oder so. Also, wie soll ich dann irgendwie andere Dinge regelmäßig hinkriegen? Es gibt natürlich auch Menschen, die können das, und ich finde es super, wenn jemand sozusagen es hinbekommt, jeden Tag zu einer bestimmten Zeit bestimmte Dinge zu tun. Aber jetzt gehen wir mal noch viel tiefer. Es geht ja nicht nur darum, irgendwie jeden Tag irgendwas zu machen. Für mich ist die Frage, warum würdest du überhaupt stille Zeit machen wollen? Warum willst du überhaupt Zeit mit Gott verbringen? Und das ist für mich die entscheidende Frage. Ich kenne Menschen, ungelogen, die seit 15, 20, 30 Jahren jeden Tag zur selben Zeit, morgens, wenn sie aufstehen, die Bibel lesen. Und ich habe den Eindruck, sie haben nichts verstanden. Sie kennen Gott nicht, sie kennen Jesus nicht. Warum machst du das, frage ich mich. Ich finde es viel wichtiger, generell zu sagen, Gott, ich will Kontakt mit dir haben. Bei mir ist es, seitdem ich eben 35 bin, ist das alles ein bisschen so zusammengebrochen, auch so mein Idealbild, so müsste Christsein aussehen. Und ich habe mich viel mehr irgendwie darauf besonnen, meinen Glauben so zu leben, wie ich wirklich bin. Und ich bin sehr spontan. Das heißt, ich bete ständig, immer wieder, zwischendrin am Tag. Ich lese dann in der Bibel, wenn ich so einen Impuls habe, jetzt, hey, wo steht dieser Vers eigentlich? Und dann gucke ich nach, oder wenn wir irgendwie zu einem Thema, ich sitze in der Straßenbahn und dann lese ich Bibel. So tick ich, so bin ich. Ich bin ein Mensch, der quasi, also ja, einfach spontan auf die Dinge, die ich erlebe, reagiere und dadurch Ideen habe, Gedanken habe und dann aber auch das umsetzen muss. Das heißt, wenn ich die Idee habe, jetzt könntest du in der Bibel lesen, jetzt hast du mal eine Viertelstunde Zeit, dann sollte ich es auch machen. Mit dem Reden mit Gott habe ich mir angewöhnt, so viel wie möglich immer den ganzen Tag über in Gedanken, manchmal auch laut mit Gott zu reden, mit Jesus zu reden. Und ich merke, das entspricht viel mehr mir. Und ich habe den Eindruck, dass ich eine viel bessere Beziehung zu Gott habe als vorher, wo ich immer dachte, ich muss jetzt irgendwie morgens um 8 Uhr aufstehen oder um 7 oder um 6, je nachdem, wann ich halt irgendwie, wann der Tag halt anfängt bei mir. Und dann eben eine bestimmte Zeit in der Bibel lesen. Und ich habe gemerkt, das befreit mich total. Ich habe dann auch mal drüber nachgedacht, wie war denn das bei den Leuten, die ersten Christen? Wie haben die das denn gemacht? Die hatten gar keine Bibel. Also die allerersten Christen, da hatten nur die ganz reichen Leute irgendwie zum Beispiel eine Rolle Jesaja-Buch, ja. Das ist so ein kleines Ding aus der dicken Bibel. Oder irgendwie eine Rolle, was weiß ich, vielleicht auch nur einen kleinen Propheten, irgendwie, was weiß ich, Habakuk oder irgendwie so. Das sind relativ kleine Bücher. Die waren damals sehr, sehr teuer. Wie sollten die Leute damals Bibel gelesen haben? Ich will damit gar nicht sagen, dass Bibellesen schlecht ist, nur einfach zu entspannen. Die haben damals ihren Glauben auch gelebt. Ja, die haben sich drüber ausgetauscht. Einer hat da, was weiß ich, im Haus, in der Hausgruppe, Hauskreis, Kleingruppe, Homezone nennen wir es, bisschen was vorgelesen und die anderen hatten gar nicht die Möglichkeit, zu Hause zu lesen. Viele konnten auch gar nicht lesen. Und trotzdem haben sie Gott geliebt und haben als Christen gelebt. Von daher, ich würde dir Mut machen, ich würde jedem Mut machen, zu überlegen, wie kann ich die Beziehung zu Gott so leben, dass es zu mir persönlich passt. Dass es authentisch ist, dass es echt ist. Und wenn du merkst, es vergewaltigt dich und du kriegst es so und so nicht hin, du hast ständig ein schlechtes Gewissen, weil du schaffst es nicht, jeden Tag Bibel zu lesen, lass es einfach sein. Mach's dann, also lass es nicht einfach sein und mach's gar nicht, sondern mach es dann, wenn du merkst, jetzt kann ich. Keine Ahnung, du sitzt abends auf dem Sofa und machst das Fernseher an und in dem Moment kommt dir, jetzt könnte ich auch in der Bibel lesen. Mach den Fernseher wieder aus, schlag die Bibel auf und lese drin. Und wenn du nicht weißt, wo, dann kannst du mich nochmal ansprechen, dann können wir überlegen, wie du irgendwie einen Plan oder irgendwas herkriegst, wo du dann konkret lesen kannst. Das sind ja deine Arbeitshilfen sozusagen. Und wenn du aber jemand bist, der sehr geplant ist, dann mach das, dass du jeden Morgen oder jeden Abend zu einer ganz bestimmten Zeit das machst, weil dann bist du vermutlich jemand, der das so intuitiv nicht hinbekommt. Ja? Also ich glaube, da muss jeder seinen Weg finden. Wichtig ist auf jeden Fall, dass wir Zeiten haben, wo wir mit Gott alleine sind, Stille. Jesus hat es auch gemacht. Aber es steht nicht drin, dass Jesus jeden Morgen irgendwie in die Pampa gegangen ist, irgendwie raus irgendwo gegangen ist und sich da hingesetzt und stille Zeit gemacht hat. Er hat es immer wieder. Es wird von ihm berichtet, dass er sich zurückgezogen hat, einfach Zeit mit Gott verbracht hat. Und das ist wichtig, das brauchen wir. Nur wann und wie oft, ich sag mal, das hat was mit dir individuell zu tun, wie du tickst, wie du drauf bist.
Verstehe ich als Fazit so ein bisschen, sei tolerant zu dir selber. Passt ganz gut zur nächsten Frage. Tja, jetzt muss ich die nochmal neu suchen. Kleinen Moment. Zurück. Schwierig, wenn man das Handy nicht kennt. Muss ich jetzt auch tolerant sein? Also ganz grob die Frage, warum sind wir heute so tolerant, beziehungsweise warum ist Toleranz zum Zeitgeist geworden?
Oh, da war jemand in der Church schon vor ein paar Wochen nicht da. Da habe ich das ziemlich genau erklärt. Warum? Im Grunde genommen hat es ganz viel mit dem Humanismus zu tun, der so um die Zeit, wo Luther gelebt hat, also Wende zwischen Mittelalter und Neuzeit, da hat es angefangen, dass Leute angefangen haben, sich von diesen klassischen Settings der Kirche zu trennen. Und es hatte damit zu tun, dass im Mittelalter die Intoleranz zu unglaublich vielen blutigen Aktionen geführt hat, bis hin zu großen Kriegen. Und dass Menschen angefangen haben, darüber nachzudenken, muss das sein? Können wir nicht auch anders miteinander umgehen? Und seit der Humanismus quasi angefangen hat, und der Humanismus hatte nur eine Chance, weil Luther angefangen hat, neu zu denken. Also das ist Luther alleine nicht, aber dass viele Leute, zum Beispiel Erasmus von Rotterdam hat damals gelebt, war kein Freund von Luther, aber im Grunde genommen haben die sich sehr gut ergänzt. Beide haben in eine andere Richtung und trotzdem neu gedacht. Der Erasmus immer noch sehr stark an die Kirche, an die katholische Kirche gebunden, der Luther sehr frei von der katholischen Kirche. Aber im Grunde genommen haben diese Leute vorgedacht, können wir nicht ein bisschen aus diesem unglaublich eingeengten Denken, es gibt nur ein einziges Ding, was man irgendwie leben darf, können wir da nicht rauskommen. Und im Lauf der 500 Jahre bis heute haben Menschen einfach gemerkt, es macht Sinn, den anderen stehen zu lassen, tolerant zu sein und ihn nicht umzubringen, weil er irgendwie eine andere Meinung hat. Die Frage ist natürlich dann, wie man die Toleranz im Alltag lebt. Das wäre dann die spannende Frage. Wie kann ich jemanden stehen lassen und trotzdem mir meine eigenen Überzeugungen gewiss sein? Wie können wir wertschätzend miteinander umgehen, obwohl wir ganz unterschiedlicher Meinung sind? Das ist das, was man im Alltag immer lernen muss. Aber ich denke, so ist das entstanden mit der Toleranz. Aber vielleicht hast du auch die Frage nochmal gefunden. Vielleicht war da noch...
Nein, das war schon die Frage. Ich habe ein bisschen die Reihenfolge vertauscht, weil die nächste Frage baut gleich drauf auf. Was könnte ein guter, kluger Umgang mit Moslems, Andersgläubigen sein, vor allem, wenn man den Absolutheitsanspruch Jesu ernst nimmt, Weg, Wahrheit und Leben?
Also der Absolutheitsanspruch einer Religion, den hat nicht nur Jesus, sondern jeder Muslim, der seinen Glauben sehr ernst nimmt, hat den auch. Jeder Buddhist, der seinen Glauben ernst nimmt, hat ihn auch. Wobei der Buddhist diesen Vorteil hat, dass der Absolutheitsanspruch des Buddhismus den Synkretismus, also quasi viele Götter noch nebendran stehen lassen kann. Der Buddhismus hat da eine kleine Vorteil, aber auch im Hinduismus ist es so, letztendlich jeder, der seinen Glauben ernst nimmt, der sagt, der muss sagen, damit das auch intern stimmt, das Gebäude des Glaubens, das, was ich glaube, ist richtig. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich dem anderen irgendwie mich blöd dem anderen gegenüber verhalten muss oder lieblos oder vielleicht sogar verachtend, ja. Ich glaube, so ein Umgang mit Nachbarn, mit Arbeitskollegen, mit, was weiß ich, wo wir Menschen mit anderen Religionen haben, meistens natürlich Muslime, so ein Umgang, ich denke, das hat gar nichts damit zu tun, erstmal, ob wir anders glauben oder nicht, sondern Jesus hat uns gesagt, dass wir jeden Menschen lieben sollen und annehmen sollen, so wie er ist. Und das bedeutet, dass ich erstmal mich auf meinen türkischen oder arabischen oder was weiß ich wie Kollegen oder Nachbarn einstellen muss. Das erste Wichtigste wäre erstmal ins Gespräch kommen. Vorausgesetzt, der andere will das auch. Auf der Arbeit mal drüber zu reden, ja. Man muss ja gar nicht mit der Religion anfangen. Es gibt ja so viele Dinge, die anders sind, wenn jemand einen Migrationshintergrund hat. Wie macht ihr das bei euch in der Familie? Seid ihr irgendwie aus der Türkei und so? Gibt es auch Weihnachten oder so? Also solche Fragen schon. Dann nähert man sich an und dann kann man erzählen, ohne dass man gleich auf Religion kommen muss. Und dann, wenn man merkt, Leute sind auch offen, das hat natürlich was damit zu tun. Es gibt natürlich auch Menschen, die sehr... nicht nur Christen, sondern auch Muslime, die sehr teilweise intolerant sind, wenn es um den Glauben geht. Das mal vorausgesetzt, dass du einen Gesprächspartner hast, der auch dich hören will. Natürlich kannst du da sagen, ich glaube, dass Jesus heute lebt. Und dann wird er sagen, das glaube ich nicht. Und dann kann man sagen, hey, wir sind unterschiedlicher Meinung und wir schätzen uns trotzdem und achten uns trotzdem. Du bist trotzdem ein super Kollege oder ich arbeite gerne mit dir zusammen. Ja, das ist natürlich jetzt alles sehr theoretisch. Ich hatte viele, viele Jahre auch sehr wenig mit Menschen aus anderen Religionen zu tun. Ich habe jetzt über diese Andacht auf dem Rathausplatz zum Beispiel einen Aleviten kennengelernt. Das ist so eine gewisse Splittergruppe, könnte man fast sagen, vom Muslimen. Die verstehen sich selber als Muslime, aber Muslime tun sich ein bisschen schwer mit den Aleviten. In Augsburg gibt es eine ganz, ganz große Community von Aleviten. Also bis zu 20.000 Leute in Augsburg sind Aleviten. Und es war super interessant, uns einfach mal drüber zu unterhalten, was glaubt er, was glauben wir. Aber wertschätzend miteinander umzugehen. Der hat mich dann eingeladen zu einer Kundgebung. Ich weiß gar nicht mehr, was es genau war. Irgendwie, weil er auch bei der SPD aktiv ist, war da irgendwie eine Demo und ich konnte nicht kommen, weil unser Baby gerade geboren ist. Dann habe ich ihm zurückgeschrieben, habe gesagt, kann leider nicht kommen, weil unser Baby ist geboren. Schreibt er mir zurück. Er freut sich voll, dass wir ein Baby gekriegt haben und wünscht uns alles Gute und so. Und dann schreibt er unten drunter, natürlich in seinem Sinn, wie er das versteht, und er wünscht mir einfach alles Gute von Gott. Natürlich kann man sich das gegenseitig wünschen. Warum denn nicht? Da brauche ich doch keine Angst haben, weil er Muslim ist. Das ist ein wertschätzender, guter Umgang. Und genauso habe ich dann geschrieben, hey, Dankeschön. Und es ist echt der Wahnsinn, Papa nochmal zu werden und das kleine Baby und so weiter. Und habe ihm dann auch gewünscht. Ich wünsche ihm natürlich, dass Jesus ihn segnet. Ist doch gar keine Frage. Ja. Aber ich glaube, ins Gespräch kommen ist das Allerwichtigste. Und wenn wir gut kommunizieren, dann können wir auch einfach sagen, du, wir sehen das anders. Aber es ist okay, weil ich meine, auf dieser Welt sind so viele Leute, die anders denken. Wenn wir jetzt noch einen Hinduist dazu nehmen, dann sehen wir es wieder alle anders. Und noch einen Buddhist, dann ist es nochmal anders. Ich denke, das muss möglich sein in einer Gesellschaft wie wir. Egal ob Christ, ob nicht Christ. Egal ob ich glaube, dass Jesus der Einzige ist, der mich wirklich zu Gott bringt. wertschätzend mit anderen Menschen umzugehen. Ob einem Atheist, ob einem Muslim, ob irgendjemand anders. Und ich glaube, da macht das gar nicht so einen großen Unterschied, ob es jetzt irgendwie ein Muslim ist oder ob es ein Atheist ist. Genau, und wenn der andere sich schwer tut, mit mir gut umzugehen, dann kann ich immer noch vorbildlich sein. Ja? Selbst wenn jemand mit einer anderen Religion immer sehr verachtend oder ein Atheist sehr verachtend mit mir redet, dass ich sage, das will ich nicht machen, ich rede aber wertschätzend mit ihm. Und das könnte dann auch wieder ein Vorbild sein, wo vielleicht der andere mal drüber nachdenkt, hey, der ist Christ und geht gut mit mir um, ich bin Atheist und verachte ihn, vielleicht sollte ich mein Setting mal ändern.
Ja, also wir haben noch zwei Fragen offen. Das heißt, wenn jemand noch eine Frage hat, es würde wahrscheinlich nicht mehr dazu kommen, die zu beantworten. Aber ich denke, der Klaus ist auch gerne bereit oder auch andere aus dem Projekt X dennoch auch die Fragen dann persönlich mal noch zu beantworten, die vielleicht noch da sind. Eigentlich aufbauend jetzt schon auf deiner letzten Antwort, geht es einem um die Kollegen, um Menschen, mit denen er oder sie generell zusammen ist. Wie schafft man es, diesen Leuten von Jesus zu erzählen, die zu Veranstaltungen einzuladen, beziehungsweise wie kann man da seinen Schweinehund überwinden, wirklich aus sich rauszukommen? In der Verbindung eigentlich auch gleich die letzte Frage. Warum haben wir manchmal das Gefühl, dass wir so wenig Autorität haben? Autorität im Glauben, Autorität durch Jesus, beziehungsweise wie kann man da vielleicht mehr Autorität einnehmen und gewinnen? Passt, denke ich, auch ganz gut zu dieser Frage. Gerade auch im Zusammenhang, man hat oftmals das Gefühl, Moslems haben mehr Autorität, stehen viel stärker dazu, als es viele Christen machen.
Also, das Erste, die Einladung zum MissionNet. Das ist genau das Thema. Das ist das Thema. Wie können wir das nicht nur in Deutschland, weil wir sind eine globalisierte Welt, auch in anderen Ländern natürlich, aber zunächst mal bei uns zu Hause, wie können wir unseren Glauben ja so leben, dass er zur Sprache kommt. Ich glaube, das ist der Clou. Es macht keinen Sinn, mit jemandem über den Glauben zu reden, wenn du ihn nicht kennst. Ich bin da sehr, sehr, sehr kritisch, weil man sich, gerade wenn es um Glaubenfragen geht, schnell missversteht und dann den anderen auch verletzt. Es gibt viele Menschen, die sind von Christen verletzt worden, auf der Straße, weil sie den Eindruck haben, da will mir jemand irgendwie über den Glauben was sagen, aber der nimmt mich gar nicht ernst. Ich bin ihm eigentlich auch egal. Er will mich nur für ein Produkt, nämlich den Glauben, gewinnen. Deswegen das Erste erstmal, leb gute Beziehungen zu deinen Mitmenschen. Dann wird es auch Möglichkeiten geben, über deinen Glauben zu reden. Ich will das jetzt aber trotzdem praktisch machen, weil das natürlich dann die Frage ist, ja, ich habe aber gute Beziehungen zu Menschen und mir fällt es trotzdem schwer. Und ich glaube, es hat auch was mit dieser Autorität zu tun. Das ist, glaube ich, wirklich gehört zusammen. Ich glaube, es ist wichtig, sich selber immer wieder bewusst zu machen oder bewusst zu seinem Glauben stehen zu wollen. Also ich kenne das auch, weil ich in so einem christlichen irgendwie Subkultur aufgewachsen bin, dass ich manchmal mich einfach schäme dafür. Und denke, oh, wenn ich jetzt irgendwie was in meinem Glauben sage und so. Und ich glaube, das fängt damit an, dass ich mir erstmal sage, du musst dich gar nicht schämen. Hey, die Leute heute, also meine Nachbarin, die erzählt mir einfach, dass sie zum Seher gegangen ist, zum Schamanen gegangen ist. Da hat die überhaupt gar kein Problem. Das findet die ganz normal. Und ich habe ein Problem zu sagen, irgendwie, dass ich an Gott glaube oder was? Ich glaube einfach so dieses, sich selbstbewusst zu machen und das auch immer wieder Gott zu sagen, Gott, ich möchte mich nicht schämen. Ich habe doch eine Beziehung zu dir, ich liebe dich, du bist mir wichtig. Da muss ich mich nicht verschämen. Vielleicht muss man sich das selber und Gott immer wieder im Gebeten immer wieder sagen, um dann auch so ein gewisses Selbstwert zu bekommen. Und dann, glaube ich, ist es ganz wichtig, rauszuhören in Gesprächen, wo steht der andere. Wenn du natürlich mit deinem Kollegen, und ich rede jetzt von mir, mir geht es ganz schnell so, immer über so belanglose Sachen redest wie, hey, hast du ein neues iPhone und keine Ahnung, dies und tralala, so die Männer, ne, die reden über solche Sachen. Frauen reden dann über ganz andere Sachen. Wenn es immer nur über solche Belanglosigkeiten geht, dann musst du dich auch nicht wundern, denn das ist normal, dass ihr dann nicht auf den Glauben zu sprechen kommt, ist doch klar. Aber wenn du ein bisschen auch offener wirst, von dir zu erzählen, Dinge erzählst, die aus dem privaten Leben sind, dann kommt ihr sehr schnell auf eure Werte und dann kommt ihr ganz schnell auf den Glauben. Das hat was damit zu tun, wie du dich öffnest. Wenn du immer nur über solche Sachen redest, oh, ich habe gestern in der Zeitung dies und politisch ist ja ganz schlimm und dies und technisch tralala und Klamotten und so, dann ist es doch kein Wunder, dass du nicht über die wirklich wichtigen Dinge im Leben redest. Aber wenn du zum Beispiel darüber redest, was weiß ich, dass es dir voll geholfen hat, mit Freunden mal über das Thema Beziehung zu reden, über wie gehe ich eigentlich ehrlich mit anderen Menschen um, wie geht man damit um, dass in unserer Gesellschaft manche Dinge, zum Beispiel ja, dass man das Glaube immer nur was Privates ist in unserer Gesellschaft, einfach mal auch darüber zu reden, wie wir Deutschen, also wenn es ja mal ein Kollege ist, der jetzt keinen Migrationshintergrund hat, darüber zu reden, wir Deutschen, wir finden es immer ganz peinlich, über Religion zu reden, und Muslime haben da gar nicht so das Problem. Also wenn es um solche Themen geht, dann kommt man viel schneller natürlich auch auf den Glauben zu sprechen. Das hat aber was damit zu tun, ob du dich öffnen willst. Ich war gestern in einem Elternkurs, starke Eltern, starke Kinder heißt es, beim Kinderschutzbund in der Volkartstraße, da gegenüber, neben dem Theater ist es. Und da ging es darum, wir sollten uns vorstellen und dann sagen, was für Werte sind uns die wichtigsten Werte. Und dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt ehrlich bin, sage ich ehrlich, der wichtigste Wert in meinem Leben ist der Glaube an Gott, an Jesus. Und habe dann nochmal erklärt, Glaube nicht gesetzlich verstanden, sondern Glaube als Liebe zu Gott, als Liebe zu Jesus. Das war überhaupt kein Problem. Da hat niemand komisch geguckt oder, hey, was geht mit dir oder so. Das war voll in Ordnung. Aber genauso habe ich erlebt, dass einer da in der Runde erzählt hat, ging es nämlich darum, was für Bedenken man hat für diesen Kurs. Da hat einer gesagt, ich habe eigentlich überhaupt keine Bedenken, aber ja, wenn es jetzt hier so um Esoterik und sowas geht, dann steige ich aus. Fand ich cool, dass er das so gesagt hat, ja? Also weil man ja eher denkt, so, oh, muss so ganz tolerant sein und so. Der hat einfach gesagt, wenn es hier um Esoterik geht, das packe ich einfach gar nicht, da würde ich dann aussteigen. Und dann haben die anderen gesagt, ja, geht's uns ganz ähnlich. Also ich glaube, man kann in der heutigen Gesellschaft sehr viel auch über den Glauben offen reden, wenn es dran ist. Und vielleicht, dass du auch den Mut hast, das nur als kurzen Tipp, wenn du merkst, deinem Kollegen, deinem Nachbarn, dem geht's nicht gut. Also ich habe mich letztens mit meiner Nachbarin unterhalten und die hat von ihrem Leben erzählt und so ein großes Chaos und so. Und sie hat eben zurzeit so, ihre Hilfe ist im Grunde genommen zum Beispiel zum Schamanen zu gehen und so. Da ist sie ganz offen und ganz ehrlich. Und ich habe mir vorgenommen, beim nächsten Mal ihr zu sagen, nicht, hey, du darfst doch nicht zum Schamanen gehen, sondern zu sagen, wo ich eigentlich meine Hilfe herbeziehe. Dass ich sage, ich habe da noch nie drüber nachgedacht, zum Schamanen zu gehen, weil ich habe eigentlich an der absoluten Energiequelle, so sehe ich das, dieser Welt angedockt. Warum müsste ich da noch zum Schamanen gehen? Und dann darüber zu reden, ich glaube, dass Gott irgendwie direkten Zugang zu Gott gibt, da muss ich nicht irgendwie, aber mehr so von mir persönlich zu sagen, ohne sie damit gleich irgendwie bloßzustellen oder so, weil ich mir gedacht habe, wenn die so offen darüber redet, kann ich doch auch ganz offen darüber reden, was mir hilft. Was uns in der Ehe hilft, wie wir zusammenfinden, wenn es schwierig wird oder so. Genau. Und Autorität eben, also das heißt, ich glaube, Selbstwert ist vielleicht ein besseres Wort. Und Selbstwert hat immer was mit dem Wert, den ich aus Gott beziehe. Gott sagt, du bist wertvoll und ich sage, okay, ich bin wertvoll. Gott sagt, das, was unsere Beziehung ist wertvoll und deswegen sage ich, oh stimmt, diese Beziehung ist wirklich wertvoll. Dieser Glaube ist mir wertvoll. Spricht es mit Gott immer wieder durch und sag, ich will mich dafür nicht schämen, weil du bist mir so wichtig. Und ich glaube, dann kommt es. Bei mir hat es auch lange gedauert, weil ich eben als Teenager, als Jugendlicher mich immer dafür geschämt hat. Ich fand es ganz peinlich, Christ zu sein. Und es hat viele Jahre gedauert. Und ich merke, manchmal ist es immer noch so drin, aber in aller Regel bin ich sehr entspannt und denke mir, hey, wenn alle anderen Leute reden, was sie denken und glauben, kann ich das doch auch machen. Genau. Hoffe, dass das so ein bisschen eine Hilfe ist.
Ich frage mich gerade, wie gehe ich jetzt damit um, dass da noch eine Frage reingekommen ist, die, denke ich, so brennend heiß ist und allerdings so langwierig, glaube ich, zu beantworten wäre. Klaus darf sich mal überlegen, während ich sie stelle, ob er eine kurze Antwort drauf hat. Und ich gebe dann auch eine kurze Antwort drauf. Und zwar ist die Frage, gibt es unterschiedliche Wertungen von Sünde in der Bibel? Schwere Sünden, leichte Sünden? Christen werten manchmal darüber, macht Jesus das auch? Gibt es dazu Hinweise in der Bibel? Ich möchte einen kurzen Hinweis machen. Wir haben unser Basics. Ich denke, das ist ein Thema, das könnte da vertieft auch vorkommen. Nehme ich mal schwer an. Basics im Endeffekt, wie soll man es nennen? Ich überlasse es dir. Beschreib du ganz kurz Basics oder gib uns eine kurze Antwort, wenn du eine hast.
Ja, yes, also Basics ist eine Talkrunde über den Glauben. Und natürlich geht es um Sünde, zu überlegen, was ist Sünde. Und so eine Frage hätte super Platz in den Basics. Also wenn es um das Thema Sünde geht, dass jemand fragt, sag mal, wie ist das denn jetzt eigentlich? Gibt es irgendwie schwere und nicht so schwere Sünden? Ich würde ganz kurz so antworten. Von Gott her gesehen bedeutet Sünde einfach, dass ich mich von ihm entferne. Dass ich in meinen Handlungen Dinge tue, die er nicht so erfunden hat, die er nicht gut findet. Und da sind eigentlich alle Dinge von weil sich alle von Gott wegbewegen, ob ich jetzt eine kleine Notlüge brauche oder ob ich jemanden umgebracht habe, ich entferne mich von Gott weg. Und das ist das Problem. Und das ist die Sünde. Allerdings, in dem praktischen Leben, das wissen wir alle, hat natürlich die Sünde, eine Notlüge zu sagen, eine ganz andere Konsequenz, wie jetzt die Sünde einen Menschen umgebracht zu haben. Das heißt, in dem, was wir Menschen, wie wir leben, ist es natürlich ein großer Unterschied, ob ich irgendwie eine Bank überfalle oder ob ich irgendwie meinen Eltern 10 Cent aus dem Portemonnaie geklaut habe. Das ist ja ganz klar. Aber vor Gott, von dem Herzen her, zeigen meine Taten, dass ich eigentlich auf dem falschen Weg bin, dass ich mich von Gott wegbewege. Und diese Entfernung von Gott nennt man Sünde. Das heißt eben, in dieser Welt macht es einen Unterschied, ob ich das oder das tue. Die Konsequenz ist anders. Für das eine komme ich, wenn ich erwischt werde, hoffentlich ins Gefängnis und muss dafür eine Gefängnisstrafe zum Beispiel absitzen. Und für das andere würden meine Eltern vielleicht aufhören, mir zu vertrauen, weil ich als Kind irgendwie Geld ihnen geklaut habe. Und in beiden Fällen geht es darum, das wiederherzustellen, das Vertrauen zu den Eltern herzustellen, dass ich im Gefängnis bin, da zu gucken, dass ich wieder auf die richtige Spur komme. Hoffentlich gelingt mir das. Aber vor Gott ist letztendlich die Einschätzung gleich, dass er sagt, ich sehne mich danach, dass du zu mir kommst und nicht von mir weggehst, dass du meine Ratschläge annimmst, dass es besser ist, den Eltern zu sagen, ich hätte gestern schieren Geld weggenommen, aber ich will das nicht, weil ich habe dich ja lieb. Oder dass man eben nicht die Bank überfällt, sondern irgendwie zur Beratungsstelle geht und fragt, was mache ich? Ich habe 100.000 Euro Schulden, was soll ich machen? Genau, aber das so mal ganz kurz, aber da kann man sicherlich noch länger ins Gespräch kommen. Generell ist es auch so, wenn ihr noch Fragen habt, ihr könnt mich natürlich, dann ist es nicht mehr anonym, aber es kann auch anonym unter uns bleiben, dass wir uns einfach mal treffen und einfach unter vier Augen über Dinge redet, wo du sagst, das wäre mir peinlich, wenn andere es mitbekommen. Aber vielleicht ist es dir auch gar nicht peinlich, dann können wir auch offen eine Gesprächsrunde mal machen. Genau, also ich fände es super, einfach Fragen immer wieder zu stellen, in den Homezones, in den Freundschaften hier im Projekt X, einfach in dem menschlichen Miteinander.